herzlich willkommen zum dritten Themenabend. Aller guten Dinge sind drei. Zwei haben wir schon gehabt. Heute Abend der dritte und letzte. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit nehmt. Herzlich willkommen auch die, die zu Hause mitschauen. Ich lese noch das Wort für heute. Betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und die Wasserquellen. Steht nicht im Alten Testament. Wer heute das Losungsbuch angeschaut hat, ist vielleicht überrascht gewesen. Das ist ein Wort hineinprojiziert in die Zukunft, vor dem Thronsaal Gottes. Wenn die, die zu ihm gehören, mal vor ihm stehen, da kommt ein Engel und sagt denen: Fürchtet euch nicht. Und dann dieses Wort: Betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde, das Meer und die Wasserquellen. Da nimmt also das letzte Buch der Bibel, der Engel der Offenbarung, das erste Wort der Bibel auf. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das geht dann über die Psalmen, die ein Lob auf den Schöpfer singen. Und offensichtlich ist es der Bibel wichtig, dass wir Gott nicht nur als Vater kennenlernen, das ist schon toll, aber dass wir ihn auch als Schöpfer anbeten. Und ich rate jedem, das heute schon ernst zu nehmen, dass Gott der Schöpfer ist, denn eines Tages werden wir das mal vor Gott miteinander bekennen und ihn deshalb anbeten. Ich weiß dann nicht, was die Evolutionisten machen, aber wir wollen ihn heute schon anbeten als den, der alles gemacht hat, denn dazu gehören dann auch wir. Also nicht nur das Meer und die Wasserquellen, sondern auch ihr und ich. Und es ist schön zu wissen, dass wir unser Leben, ja, auch den Eltern, klar, weiß ich, aber vor allem dem verdanken, der gewollt hat, dass es uns gibt. Wir beten. Vater im Himmel, wir wollen uns das ganz bewusst nicht nehmen lassen. Diesen Glauben an Gott, den Vater, den Allmächtigen, aber eben auch den Schöpfer Himmels und der Erden, und wir dürfen dazugehören. Wir dürfen das glauben. Du hast gewollt, dass es uns gibt, dass wir sind. Wir verdanken dir unser Leben und alles, was dazu gehört. Und wir werden es dir auch mal zurückgeben müssen. Und wir wünschen uns von Herzen, dass wir dann mal dabei sind, wenn alle, die zu Jesus gehören, vor deinem Thron stehen und dich anbeten, eben als den Schöpfer und Herrn Himmels und der Erden. Wir wollen es heute schon machen. Ich bitte dich, dass auch der Abend heute dazu hilft. Amen. Das Abendmahl. Ich nehme mal an, ihr habt euch einen Zettel genommen, damit ihr es leichter verfolgen könnt. Es ist kein Geheimnis, wir sind nicht die Ersten heute, die sich zu diesem Thema Gedanken machen. Kaum hatte der Herr Jesus das Abendmahl eingesetzt und die christliche Gemeinde hatte begonnen, es nach dem Willen von Jesus auch zu feiern, da fangen schon die Probleme an. Kaum ein Thema in der 2000-jährigen Geschichte der christlichen Kirche hat so viel Streit, so viel Abgrenzung, so viel Ausgrenzung, ja schmerzhafte Trennungen und Spaltungen verursacht wie dieses Thema Abendmahl. Das gilt für das Große. Das Abendmahl ist seit Jahrhunderten ein Thema, das nicht nur die katholische von der evangelischen Kirche trennt. Ein gemeinsames Abendmahl ist bis heute nicht möglich. Das war auch nach der Reformation schwierig. Im Jahr 1529 kam es zum Bruch zwischen den Lutheranern und den Reformierten. Und dann hat es 450 Jahre gedauert. Das glaubt man kaum. Bis 1973 sich alle deutschsprachigen evangelischen Landeskirchen Europas in der Leuenburger Konkordie zur Abendmahlsgemeinschaft zusammenschließt. Und seither können Lutheraner und Reformierte zusammen Abendmahl feiern. Aber 450 Jahre war es nicht möglich. Es gilt übrigens auch im Kleinen. Wem sage ich's? Unsere beiden Gemeinden können hier ein traurig-schmerzliches Lied singen. Plötzlich geht ein Riss durch die Gemeinde. Menschen ärgern sich, bleiben weg, weil sie ein anderes Verständnis von Abendmahl haben. Obwohl das Abendmahl ja eigentlich zusammenführen soll, eine tiefe, eine geistliche Gemeinschaft mit Jesus und untereinander ermöglichen soll. Meist waren es unterschiedliche, teilweise sogar gegensätzliche Sichtweisen, unterschiedliche theologische Verständnisse. Zum Beispiel, was die Form anbelangt, ist das nun ein heiliges Abendmahl nach einer bestimmten Agenda? Oder kann man das auch partymäßig mit Kartoffelsalat und Würstchen machen? Ein Feierabendmahl? Es gab unterschiedliche Sichtweisen zum Sinn des Abendmahls. Ist das Brot denn wirklich Leib Christi oder ist das nur Symbol? Braucht es unbedingt Wein? Geht nicht auch Traubensaft? Oder ich denke an die Häufigkeit. Sollte man jeden Sonntag Gottesdienst feiern oder nur dreimal im Jahr? Dann gab es verschiedene Missverständnisse, was das Abendmahl betrifft. Da sagte eine Dame, das Abendmahl ist was ganz arg Heiliges. Man kann doch nach gewissenhafter Prüfung nur sündlos zum Abendmahl gehen. Und das schaffe ich höchstens alle 5 Jahre. Und sie verstand einfach nicht, dass man öfters Abendmahl feiern kann. Das Abendmahl, da gibt es eine ganz große Bandbreite im Verständnis von, ach, das ist doch alles nur leere Tradition. Das war doch was für die ersten Jünger, für die Urgemeinde, das brauchen wir heute nicht. Bis zu, das Abendmahl ist das Allerhöchste, sagt da jemand. Gottesdienst, Singen, Predigt, das gibt mir eigentlich nichts. Aber das Abendmahl, diese Zeremonie, diese Feierlichkeit, dieses heilige Brot, dieser heilige Wein, das ist für mich wie eine geistliche Schluckimpfung. Und für meinen Glauben, dem tut's gut. Und ich werde immun gegen das Böse, wenn ich beim Abendmahl war. Klar, es kommen dann auch Fragen dazu, dürfen Kinder auch dran teilnehmen? Ab welchem Alter? Ist das Abendmahl nur für Gläubige oder darf jeder, der möchte, dran teilnehmen? Darf es nur ein von der Kirche ordinierter Seelsorger austeilen oder dürfen das auch in Anführungszeichen normale? Was muss ich tun, damit ich würdig genug bin, um am Abendmahl teilzunehmen? Also da gibt es viele, viele Anfragen, Missverständnisse, Konfliktpotenzial. Dabei ist das Abendmahl ein ganz großartiges Geschenk unseres Herrn Jesus für seine Gemeinde. Das ist eine wundervolle, eine kaum zu überschätzende Gabe, die Jesus, unseren Herrn, unseren Heiland, den Sieger über Sünde, Tod und Teufel in den Mittelpunkt stellt, den gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Herrn in die Mitte nimmt und die uns unseren Glauben in ganz besonderer Weise stärken möchte. Ich will deshalb nicht mit den Fragen beginnen, die kommen wir noch drauf zum Schluss. Ich will gern mit euch dieses Geschenk versuchen neu zu entdecken und dazu ein paar Hintergründe aufdecken, die uns die Bedeutung erschließen und dann von dort ein paar Fragen beantworten. Ich weiß, das ist ein weiter Weg, aber wir haben ja Zeit bis morgen früh. Zu den Begriffen. Das Wort Abendmahl ist kein biblischer Begriff. Den findet ihr in der Bibel erst mit der Bibelübersetzung von Martin Luther 1522. Er hat dort, wo Festmahl steht oder Abendessen steht, das Wort Abendmahl eingeführt. Also es stammt aus der Zeit der Reformation. Der Begriff ist schlicht, er ist neutral. Er deutet an, es geht hier, es war bei einem Abendessen, bei dem Jesus den neuen Bund stiftete. Also ursprünglich kein biblisches Wort. Ein biblisches Wort dagegen ist das Wort Brotbrechen, Apostelgeschichte 2, 42 oder auch 1. Korinther 10, das Brot, das wir brechen. Ist das nicht, sagt Paulus, kommen wir nachher nochmal drauf. Will sagen, mit Brotbrechen meint die Bibel oder deutet an eine ganz bestimmte Handlung, die mit einer ganz bestimmten Deutung verbunden ist. Brotbrechen. Manche kennen aus ihrer katholischen Vergangenheit das Wort Eucharistie. Eucharisteo heißt eigentlich danken. Die Eucharistie war ursprünglich das Dankgebet bei Tisch. Das wird dort gebraucht, wo Jesus sagt in Markus 14, und er nahm das Brot, dankte, brach's, gab's den Jüngern. Das ist das Eucharisteo. Und die römisch-katholische Kirche hat dann die ganze Messe darunter verstanden. Oder wir finden in 1. Korinther 11 bei Paulus das Wort Herrenmahl. Kommt nur ein einziges Mal in der Bibel vor und deutet an, da ist Jesus der Herr. Der Herr, der einlädt, der seine Gäste zu Tisch bittet, und zwar die, die Jesus zum Herrn haben. Das Herrenmahl. Und zum Schluss kommt ursprünglich aus dem Angelsächsischen, aus dem Englischen Communion, meint Gemeinschaft, Gemeinschaft mit Jesus und untereinander. Ich will da nicht groß drauf eingehen, da gibt es religionsgeschichtliche Hintergründe, das führt uns zu weit. Ein zweiter Punkt, um den Hintergrund zu verstehen, das Abendmahl ist die Tischgemeinschaft in Israel. Also, Abendmahl ist zunächst mal ganz im Wortsinn ein Abendessen von einer Anzahl von Menschen. Jesus und seine Jünger treffen sich gemeinsam bei Tisch und essen miteinander. Und das nicht nur einmal während der ganzen Zeit, sondern wahrscheinlich jeden Abend. Aber dieses sich miteinander an einen Tisch setzen, das hat in Israel eine lange Tradition und eine tiefe Bedeutung. Also wenn wir uns zum Essen treffen, wenn wir jemanden einladen, sagen wir, wollen miteinander, wir laden euch zum Essen ein, dann steht na zuletzt mal das Menü im Vordergrund. Die Hausfrau überlegt schon vorher, Tage vorher, bereitet vor, was man machen könnte, Special Dinner, was machen wir zur Vorspeise, was machen wir als Hauptgang, was machen wir zum Nachtisch, schönes Service, besonderes Geschirr. Nette Dekoration und manche haben dann auch noch Tafelmusik. In Israel steht nicht das Menü, nicht das Äußere im Vordergrund, sondern die menschliche Beziehung derer, die da miteinander essen. Jemand zum Essen einladen, mich mit jemandem an einen Tisch setzen, das hat ganz tiefe Bedeutung. Damit kommuniziere ich dem anderen, den ich einlade, du bist mir unheimlich wichtig. Ich möchte, dass unsere Beziehung über dieses Essen rausgeht, wenn es geht, lebenslang, dass das zu einer Freundschaft sich entwickelt, zu einer Bruderschaft. Ich will mit dir ein Leben lang verbunden sein. Wir sollen aufeinander zählen können und füreinander verantwortlich sein. Mit wem ich das nicht will, den lade ich nicht zum Essen ein. Mit dem esse ich nicht zusammen. Tischgemeinschaft kann so auch zum Ausdruck von Vergebung und Versöhnung, von Friedensschluss werden. Sehr interessant, im 2. Könige 25 wird uns geschildert, wie Joachim, der kam mit 18 Jahren an die Regierung in Israel, nach 3 Monaten musste er schon in die Verbannung und war dann 4 Jahrzehnte im Gefängnis. Dann wechselt der babylonische König und als Zeichen der Versöhnung lädt er diesen, der so lange im Gefängnis sitzen musste, an seinen Tisch. Als Zeichen zwischen uns ist es wieder gut. Als Zeichen der Versöhnung, als Zeichen der Begnadigung. Und jetzt kommt in Israel ein zweites hinzu. Jede Mahlzeit ist in Israel ein Essen in der Gegenwart Gottes. Ein Israelit denkt, ich sage das jetzt mal ganz allgemein, die atheistischen Israeliten von heute, ich meine ganz grundsätzlich, ein Israelit denkt beim Essen immer dreidimensional. Und das Zeichen dafür, dass wir Menschen nicht nur unter uns sind am Tisch, ist das Tischgebet. Die Bitte um den Segen Gottes über den Gaben. Der Israelit ist sich bewusst, beim Essen bin ich mit meinen Freunden zusammen, aber vor allem ist Gott gegenwärtig. Und das Zeichen ist das Tischgebet. Man könnte jetzt noch viel weiter zurückgehen, auf 2. Mose 24, am Sinai, wie Gott einen Bund schließt mit dem Volk Israel. Da gibt es eine Zeremonie, nachdem Gott die 10 Gebote gegeben hatte. Und dann gibt er seinem Volk ein Zeichen für diesen Bund. Das eine Zeichen ist das Blut, Vers 5 bis 8 in 2. Mose 24. Und das andere ist ein Essen in der Gegenwart Gottes. Das ist ein ganz markanter Text. Ich kann gerade nicht groß darauf eingehen, aber ihr könnt es mal nachlesen. Und bei jeder Tischgemeinschaft erinnern sich die frommen Juden an dieses einmalige Ereignis und damit wird jedes Essen für sie zu einem Freudenfest. Man kann auch denken an Psalm 23, du bereitest vor mir einen Tisch, du schenkest mir voll ein. Hintergrund. Aber die Israeliten blicken nicht nur zurück. Der Prophet Jesaja verheißt für die endgültige Erlösung ein Fest im Himmel. Jesaja 25, 6 bis 8. Das wird der Gipfel der Freude sein, wenn das Volk Israel zusammen mit seinem Gott sichtbar im Himmel an einem Tisch sitzt. Und wir wissen, Jesus nimmt dieses Bild auf im Matthäus Kapitel 8, Vers 11. Viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Das ist das Bild des großen Festes, einmal mit Gott zusammen. Und ein Israelit, wenn er ein frommer Israelit ist, für ihn ist jede Tischgemeinschaft innerhalb dieses Bogens, dieser Spannung von 2. Mose 24 und Jesaja 25, der Vergangenheit, wie Gott Gemeinschaft stiftet im Bund und dann das Mahl im Himmel. Also etwas, jede Mahlzeit etwas Besonderes. Man ist sich bewusst, wir sind nicht nur unter uns. Und jetzt ist zum Verständnis wichtig, nach alttestamentlichem Denken können nur vor Gott gerechte Menschen, nur fromme, aufrichtige Juden wirkliche Tischgemeinschaft unter Gottes Segen haben. Gott gesellt sich nicht an einen Tisch, wo auch Zöllner und Sünder sitzen. Ich nehme jetzt mal die Worte von Jesus. Das ist undenkbar. Das wäre eine Verhöhnung der Tischgemeinschaft und eine Verhöhnung Gottes. So sehr die Tischgemeinschaft Menschen verbindet, so sehr grenzt sie gleichzeitig aus. Wer sich mit Sündern an einen Tisch setzt und dann auch noch ein Tischgebet spricht, der macht sich schuldig, der verunehrt Gott, der belastet und verunreinigt sich. So, und jetzt kommt Jesus. Und jetzt kommt Jesus und mit ihm beginnt Gott etwas ganz Neues. Der alte Bund hatte versagt und jetzt macht Gott einen neuen Anfang, schließt mit den Menschen einen neuen Bund, eine neue Zeit beginnt und für diese neue Zeit gibt es auch neue Regeln. Was sagt Jesus? Ich bin gekommen, Sünder zu suchen, nicht die Gerechten. Und er zeigt das, indem er sich jetzt mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch setzt. Also durch die frommen Israels, allen voran die Pharisäer, geht ein Aufschrei. Wie kann der sowas? Das ist unerhört. Das ist unmöglich. Sowas gibt's nicht. Also entweder dieser Jesus ist ein Verrückter, nicht nur das, ein Gotteslästerer, dem nichts heilig ist, der alles Heilige mit Füßen tritt, oder er ist tatsächlich Gott und dann müssen wir umdenken und neu denken. Aber er will das schon gerne. Denn das war ihnen sofort klar, wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dann heißt das für dieses Gesindel, das da mit Jesus am Tisch sitzt, er nimmt die Sünder an, ist mit ihnen Annahme, Vergebung, Versöhnung, Aufnahme in die Gemeinschaft mit Gott, ohne dass sie vorher erst Gerechte werden müssen. einfach aus Gnade und Barmherzigkeit. Lukas 15, Vers 1 und 2, bevor Jesus die drei Gleichnisse erzählt vom verlorenen Schaf, verlorenen Groschen und den verlorenen Söhnen, staunen die Pharisäer und sagen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Das kann's nicht sein. Also Jesus stiftet Gemeinschaft mit Gott, indem er am Kreuz für unsere Schuld stirbt und Sünder an seinen Tisch lädt und damit Gemeinschaft ermöglicht, Gemeinschaft unter dem Segen Gottes, Gemeinschaft durch Vergebung und Versöhnung. So, jetzt noch was. Das Abendessen am grünen Donnerstag war die letzte irdische Tischgemeinschaft Jesu mit seinen Jüngern vor seinem Tod am Kreuz. Aber es war mehr als das. Diese letzte Mahlzeit Jesu mit seinen Jüngern fällt zusammen mit einem ganz besonderen Mahl, einem Mahl, das im Festtagskalender der Israeliten ein einmaliges, rot angestrichenes Mahl ist, das Passamahl. Dass das letzte Abendessen Jesu mit den Jüngern auf ein Passamahl fällt, ist keineswegs zufällig. Das war von Jesus bewusst so gewollt, geplant, beabsichtigt. Damit möchte er was sagen. Ganz bewusst stiftet Jesus das Abendmahl, den neuen Bund, während des Passamahles und knüpft damit an das Alte Testament an. So, jetzt müsste man eigentlich, wenn man Zeit hätte, über das Passa viel sagen. 2. Mose 12 lesen, 3. Mose 23 und die ganzen Texte mal miteinander durchgehen. Dieses Fest, das Passa, war für Israel so grundlegend für ihr Selbstverständnis, so bedeutsam, so tiefsinnig, dass sogar durch das Passa die Zählung der Monate bestimmt wird. 2. Mose 12, Vers 2, dieser Monat soll bei euch der erste sein. Dieser erste Monat heißt Nisan, das hat nichts zu tun mit der japanischen Automarke, die schreibt man mit 2 S. Das Passa beginnt am 14. Nisan, das war Tag der Vorbereitung, am 15. Nisan das Passafest und dann ab dem 16. 7 Tage lang das Fest der ungesäuerten Brote. Jetzt muss man nur aufpassen, in Israel beginnt der neue Tag abends, wenn die Sonne untergeht, also gegen 18 Uhr. Also, am 14. Nisan werden nachmittags um 2 Uhr um 14 Uhr im Tempelgelände von Jerusalem die Lämmer geschlachtet, die man dann fürs Passamahl braucht. 14. Nisan. Und dann abends nach 18 Uhr, wir sind also im 15. Nisan, wird das Passamahl gegessen. Schlachtung der Lämmer, das war nur in Jerusalem möglich, denn nur dort gab es einen Tempel, nur dort war es möglich und auch erlaubt. Und viele Leute sind zum Passa nach Jerusalem. Man hat recherchiert, zur Zeit Jesu gab es ungefähr in Jerusalem halb so viele Einwohner wie jetzt in Nürnberg, 250.000. Während des Passas waren dort 2 Millionen. Eine riesige, unvorstellbare Zeltstadt. Aber man wollte am Passa teilnehmen. Was tut nun Jesus? Nach dem Johannesevangelium feiert Jesus das Passa mit seinen Jüngern einen Tag früher und stirbt am 14. Nisan, und zwar ganz genau um die Zeit, als im Tempel die Lämmer geschlachtet werden. Da stirbt er am Kreuz als das Gotteslamm. Johannes ist der Einzige, der besonders darauf hinweist. Ihm geht es um die Theologie, ihm geht es jetzt nicht nur um Chronologie oder Geographie, ihm geht es um Theologie. Er beginnt ja sein Evangelium, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde tut. Und dann zeigt er mit seiner Abfolge, dass Jesus genau zu dem Zeitpunkt stirbt am Kreuz, als am Tempel die Lämmer fürs Passa geschlachtet werden. Wie es dann beim Abendmahl war, kennen wir aus den Berichten der Evangelien. Er schickt seine Jünger los, Markus 14, sie sollen einen Raum richten, sie sollen das Essen richten, Brot und Wein. Und als alles fertig ist, kommt er und wäscht zuerst mal seinen Jüngern die Füße. Johannes 13, das gab ja schon genügend Irritationen und Aufregung und Unverständnis. Und was soll das jetzt? Und dann begann das Mahl nach uralter Tradition. Und zwar so, wie sie es schon immer gefeiert haben, wie es schon immer gefeiert wurde und gefeiert wird bis heute. Man muss sich vorstellen, einen sehr niedrigen großen Tisch, vielleicht so hoch, und dann lagen die Teilnehmer sternförmig um diesen niederen Tisch. Man stützte sich dabei auf den linken Ellenbogen. Das Liegen am Tisch bedeutete für die Israeliten, bedeutet es bis heute noch, Zeichen der Freiheit. Beim ersten Passa, 2. Mose 12, da mussten sie gegürtet sein, Schuhe an den Füßen, damit es losgehen kann, raus aus der Sklaverei, weg. Aber jetzt in der Freiheit liegen sie zu Tisch und genießen das Mahl. Mit 4 Elementen, Vorspeise, dann die Passaliturgie, das Hauptmahl und der Abschluss. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind dabei. Die Vorspeise. Am Anfang, ganz am Anfang, wenn das Passa beginnt, spricht der Hausvater den Festtagssegen, den Kiddusch. Und das heißt so: Gepriesen seist du, Jahwe, unser Gott, König der Welt, der uns dieses Mahl zur Freude und zum Gedächtnis gegeben hat. So beginnt's in jedem Haus, in jedem Jahr. Dann folgt der Segen über dem ersten Becher, dem Kiddusch-Becher, dem Becher mit Wein. Und der Hausvater sagt: Gepriesen seist du, der du die Frucht des Weinstocks geschaffen hast. Dann kreist der Becher. Und soweit wir wissen, gab es damals keine Einzelkelche, sondern einen Becher, der rumgereicht wurde. Nach diesem Becher gab es die Vorspeise. Für die Vorspeise hat man eine Fruchtmus-Tunke zubereitet, getrocknete, zerdrückte Früchte mit Gewürzen und etwas Essig. Und in dieses Fruchtmus hat man Grünkräuter und Bitterkräuter eingetaucht und dann gegessen. Das soll den Appetit anregen. Es gibt kein Brot noch. Das Ganze, er soll erinnern an das Eintauchen von Stroh in den Lehmbrei bei der Ziegelherstellung damals in Ägypten. Also alles hat so seine Symbolik. Fruchtmustunke, Bitterkräuter, damit beginnt's. Dann wird das Lamm aufgetragen, aber noch nicht gegessen. Die Lämmer wurden, wie gesagt, mittags um 14 Uhr im Tempel geschlachtet, das Blut wurde aufgefangen und dann an den Altar gesprengt und Teile wurden fürs Opfer zurückbehalten, alles andere kam auf den Tisch. Und die Vorschrift war, in jedem Haus musste das, was denn auf den Tisch kommt, dieses Lamm, ganz gegessen werden. Und wenn die Familie klein war, dann hat sie halt die Nachbarfamilie noch dazu eingeladen, damit es auch wirklich gegessen werden konnte. Bevor das Lamm gegessen wird, gibt es einen zweiten Becher. Ein Gemisch aus Wasser und Wein wurde aufgetragen, das wurde dem Hausvater vorgesetzt, aber noch nicht getrunken, denn jetzt kommt die Passa-Liturgie. In allen Familien gleich. Der jüngste Sohn fragt: Was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten? Damit beginnt's. Immer gleich. Dann antwortet der Hausvater in aramäischer Sprache, also der Sprache, die auch Jesus als Umgangssprache gesprochen hat. Und dann erzählt der Hausvater die Geschichte vom Auszug aus Ägypten jedes Jahr. Darauf antworten die Anwesenden mit einem Lied, mit Psalm 113, dem ersten Teil des Hallel, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, und so kennt ihr. Und dann wird der zweite Becher, der Haggadah-Becher, gereicht, getrunken, jeder trinkt daraus. Und dann kommt das Hauptmahl. Der Hausvater spricht das Tischgebet, Er nimmt ein Stück Brot und spricht darüber den Brotsegen. Fürs Passa nimmt man immer ungesäuertes Brot. Und das Gebet schließt mit einem gemeinsamen Amen. Dann bricht der Hausvater das Brot und verteilt es an alle, die in seinem Haus am Passamahl teilnehmen. Und der Gedanke war, durch das Essen des Brotes, das vorher ein Ganzes war und das vom Hausvater gesegnet wurde, durch das Essen des Brotes bekommt jeder Anteil an dem Segen, der vorher über dem Brot gesprochen wurde. Dann folgt das Hauptgericht, man isst vom Brot, von Bitterkräutern, dem Fruchtmus, trinkt nochmal aus dem Becher Wein und isst das Fleisch. Und dabei vergeht viel Zeit. Viel Zeit. Das ist die Zeit für die Gespräche. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, in diese Zeit die Abschiedsreden Jesu fallen, Johannes 14, 15 und 16. Johannes 13 wird uns erzählt, die Fußwaschung und das Abendmahl angedeutet und dann 14, 15, 16 sind die Reden. Und dann geht's los, 17 ist das hohe priesterliche Gebet, 18 die Gefangennahme, dann geht's ans Kreuz. Vermutlich hat Jesus in dieser Zeit, während sie das Fleisch essen, Brot essen, Wein trinken, diese Reden gehalten. Zum Abschluss das Dankgebet über dem dritten Becher, dem sogenannten Segensbecher, der erscheint in 1. Korinther 10, der gesegnete Kelch, welchen wir segnen. Der Hausvater nimmt den Becher, betet, lässt ihn kreisen und indem alle draus trinken, bekommen sie Anschluss oder Anteil an diesem Segen. Der Abschluss, ein vierter Becher wird eingeschenkt und gemeinsam singt man den zweiten Teil des Hallel, das ist Psalm 114 bis 118. Auch das haben wir im Neuen Testament, da heißt es, als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie an den Ölberg und der Lobgesang war in diesem Fall der zweite Teil des Hallel, Psalm 114 bis 118. Der Hausvater spricht ein Lobgebet über dem vierten Becher, lässt ihn kreisen, alle trinken daraus. Es ist sehr interessant, wir haben Anklänge in Lukas Kapitel 22 ab Vers 14. In Vers 17 heißt, da nahm Jesus den Kelch und sagte Dank. Ich schlage es mal für mich gerade kurz auf. Da kommen zwei Becher, die da erwähnt werden. Er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt und teilt ihn unter euch. Dann kommt das Brot und dann kommt zum Schluss wieder ein Kelch. Da heißt es dann zum Schluss, desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl. Also wir haben in diesem Text zwei Kelche, den dritten und den vierten Kelch, nur falls ihr da mal drüber stolpert. Also wir haben gesehen, was diese eine Nacht von allen anderen 364 Nächten, dieses eine Abendessen von allen unterscheidet. Ein nächster Schritt, was unterscheidet dieses eine Passamahl im April 30 nach Christus von allen anderen Passamählern? Auch Jesus hat ja als Hausvater jedes Jahr mit seinen Jüngern das Passa gefeiert, ihnen die Bedeutung erklärt, sich an die Regeln gehalten, an den Ablauf gehalten, an die Segensworte gehalten. Aber dieses Mal war etwas ganz anders. Zum einen war es das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern. Er hat ja deutlich gesagt, von nun an werde ich nicht mehr mit euch, bis ich im Reich meines Vaters mit euch das Mahl wieder halte. Und zum anderen, und das ist hier das Entscheidende, beginnt was ganz Neues. Das alte Passamahl wird abgelöst durch das neu gestiftete Abendmahl. Der alte Bund wird abgelöst durch den neuen Bund. Die alten Erklärungen und Deutungen werden abgelöst durch ganz neue Deutungen. Und da sind wir schon mitten im Zentrum dessen, was Abendmahl ist, worauf es ankommt, woran alles hängt, nämlich an diesen Deuteworten. Plötzlich spricht Jesus nicht mehr so wie bisher, so wie immer in den letzten 2, 3 Jahren mit seinen Jüngern und wie in allen anderen jüdischen Familien auch von damals. Er spricht von heute. Er spricht nicht mehr vom Auszug aus Ägypten, sondern von einem neuen Anfang, von einer neuen Erlösung, von einem neuen Lamm. Er spricht von sich selbst, er weist auf sich selbst und deutet direkt Brot und Wein auf sich. Als die Passaliturgie fertig war und das Hauptmahl begann, nahm Jesus das Brot, ich habe es ja vorhin kurz erklärt, brach's, aber statt des altbekannten Brotsegens sagt Jesus jetzt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und als nach dem Mahl Jesus den Segensbecher in die Hand nimmt, spricht er nicht die alten Worte des Segens über dem Becher, wie es immer war, sondern jetzt sagt er, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Nun waren seine Gäste, also die Jünger, Juden. Die waren nicht schlecht entsetzt. Das hatten sie noch nie gehört. Seit sie am Abendmahl teilnehmen dürfen, vermutlich seit sie Bar Mitzwa sind, also so mit 14, 16 Jahren, kannten sie nichts anderes als die Riten und die vorgeschriebene Liturgie wie bisher immer. Die müssen gedacht haben, wir hören nicht richtig. Was denn jetzt los? Was macht denn Jesus da? Bis das bei ihnen eingesickert ist, ganz langsam, Jesus spricht ja jetzt von sich, von seinem Sterben. Seinem Sterben für uns, deutet das Opferlamm als sich selber sein eigenes Leben, das er stellvertretend gibt. Wir haben im Neuen Testament 5 Texte zum Abendmahl. Ausführlich bei den ersten 3, bei Matthäus, Markus und Lukas, Johannes deutet es nur an, in Johannes 6 und dann haben wir einen Text bei Paulus, 1. Korinther 11 und dieser Text ist vermutlich der älteste Text zum Abendmahl, den wir haben. Da sagt ja Paulus, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch weitergebe. Das geht offensichtlich auf Jesus zurück. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, ob es direkt auf ein Wort von Jesus direkt an Paulus weiterging oder ob Paulus das über die Apostel von Jesus bekommen hat. Das ist nicht ganz klar, aber es ist vermutlich der älteste Text, der uns im Blick auf das Abendmahl erhalten ist. Also, wenn man die Texte sortiert, ganz einfach gesagt, die Evangelien wollen historische Berichte geben. Die wollen erzählen, was ist denn passiert bei der Mahlfeier. Paulus will deuten, will den Gemeinden sagen, wie sie zukünftig Abendmahl feiern sollen und warum, was da dazugehört und wie sie sich verhalten sollen. Und wenn man diese Texte vergleicht, dann fallen nur ganz, ganz kleine, unbedeutende Abweichungen auf. Im Kern aber, in der Substanz, gibt es eine ganz große, große Übereinstimmung. Es gibt eine Besonderheit, die auffällt und die man mir immer mal wieder sagt, wie ist denn das? Bei Paulus und Lukas, in den Texten dieser beiden, haben wir im Deutewort für euch gegeben. Bei Matthäus und Markus steht für viele gegeben. Jetzt hat man immer wieder Diskussionen angeführt, was ist denn jetzt nun? Ist Jesus für viele gestorben oder für alle? Gibt es Leute, für die Jesus nicht gestorben ist? Sind bestimmte Personen ausgeschlossen, wenn da steht viele? Viele heißt ja nicht alle. Gut, das ist für uns unser deutsches Sprachverständnis, da ist das tatsächlich missverständlich. Nun hat Jesus nicht Deutsch gesprochen, sondern Hebräisch bzw. die Umgangssprache Aramäisch. Den Hintergrund hat Matthäus als Jünger, Markus hat sein Evangelium geschrieben als Sekretär des Petrus, also auch da Hintergrund der Jünger. Und das Hebräische kennt kein Wort, es kennt ein Wort für Gesamtheit, aber es kennt kein Wort, das Totalität und Pluralität gleichzeitig ausdrücken kann. So wie unser Wort alle. Das gibt's im Hebräischen nicht. Was tut man? Man hilft sich, indem man in so einem Fall sagt, die vielen, die niemand zählen kann. Und meint damit alle, die Menge, die Gesamtheit ohne Ausnahme. Aber dieses eine Wort gibt's nicht. Wenn also jemand dieses Wort gebraucht, das wir mit die vielen übersetzen, dann war für ihn klar, da ist keiner ausgeschlossen. Und so müssen wir es lesen und so verstehen. Und es gibt einen Text im Alten Testament, bei dem gerade das Wort die vielen in diesem kurzen Abschnitt 5-mal vorkommt. Und dieser Abschnitt ist Hintergrund für unser Abendmahlsverständnis. Jesaja 53. Wenn Jesus in seinen Abendmahlsworten dieses Wort benutzt, und offensichtlich hat er dieses hebräische Wort benutzt, vergossen für die vielen zur Vergebung der Sünden, dann greift er ganz bewusst auf dieses Kapitel zurück. Er meint nicht nur alle, sondern er nimmt dieses Wort auf, dieses Wort, das jeder in Israel kannte und auch das verstehen konnte, und tut das mit ganzer Absicht. Er will sagen, was ich hier lese bei Jesaja 53, das spricht von mir. Dieser hier, da beschriebene leidende Gottesknecht, den Jesaja schildert, das bin ich. Das ist eine ganz neue Auslegung. Die Juden haben Jesaja 53 auch bis heute noch auf das Volk Israel gedeutet, niemals auf den Messias. Wenn es da heißt, ihr kennt ja, er hatte keine Gestalt und Hoheit, wir sahen ihn, da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte, er war der Allerverachtetste, für wahr, er trug unsere Krankheit. Da sieht Israel sich selber, wir sind die Leidenden in dieser Welt. Auf den Messias haben sie das nie übertragen. Und jetzt sagt Jesus, dieser Text spricht von mir. Das bin ich. Und er gibt seinen Jüngern das Brot für euch gebrochen und den Wein für euch vergossen, für die vielen. Und damit sind wir schon bei der Bedeutung des Abendmahls. Ein paar Gedanken dazu. Das Abendmahl ist zunächst mal ein Gedächtnismahl, ein Erinnerungsmahl. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Aber hier geht es nicht um ein Totengedenken, sondern um einen ganz bewussten Rückblick, um eine Rückbesinnung auf eine konkrete, reale und einmalige Tat in der Geschichte. So wie Israel beim Passa auf das konkrete Handeln Gottes damals beim Auszug aus Ägypten zurückblickt, so sieht die Gemeinde, wenn sie Abendmahl feiert, auf Gottes Erlösungstat, die neue Erlösungstat, die Versöhnungstat am Kreuz zurück. Und unser Glaube, der uns im Abendmahl neu vergewissert wird, beruht, und das ist ganz entscheidend wichtig, beruht auf Gottes einmaligem Heilshandeln in Jesus am Kreuz. Wir hatten das in diesen Tagen schon mal, der Glaube ist nicht etwas, das er sich selber zurechtlegt oder einbildet. Das ist nicht irgendeine innere Überzeugung, auf die ich durch Nachdenken komme, sondern der Glaube beruht auf Tatsachen. Und an die erinnert sich der Christ, wenn er zum Abendmahl geht. Nämlich an die Tatsache von vor 2000 Jahren, die Gott auf Golgatha in Jesus und durch Jesus geschaffen hat. Er hat einen neuen Anfang gemacht, er hat einen neuen Bund gestiftet und hat Versöhnung geschaffen am Kreuz. Darauf baut unser Glaube, darauf beruht unsere Gewissheit, dass das so gewesen ist. Das bilde ich mir nicht ein. Hier geht es um das Fundament. Wir hatten das ja gestern schon mal. Philosophen und Theologen haben dann da in der Geschichte der Kirche immer mal wieder was Neues entdeckt. Ich denke an den großen Schleiermacher, für den einfach nur wichtig war, was ich im Herzen fühle. Ich denke an moderne Theologen, die sagen, der historische Jesus, der interessiert uns nicht. was damals passiert ist, sondern wichtig ist, dass du was spürst. Dass in deinem Herzen was fühlbar wird. Dummes Zeugs. Es geht darum, dass unser Glaube auf Tatsachen beruht. Und darauf schaut das Abendmahl zurück. Es ist gleichzeitig ein Vergewisserungsmahl. Das evangelische Verständnis vom Abendmahl bewegt sich zwischen zwei extremen Polen. Dem römisch-katholischen Verständnis. In der Messe vollzieht sich eine Wandlung, eine Verwandlung. Aus dem Brot wird der reale Leib Christi nicht sichtbar, aber wesenhaft, substanziell. Und aus dem Wein wird das Blut Christi. Jedenfalls in Substanz. Deshalb heißt das Ganze mit diesem Zungenbrecherwort Transsubstantiationslehre. Aber damit das geschehen kann, damit aus dem Brot, aus dem ganz natürlichen Brot Leib Christi wird, dass aus dem Wein das Blut Christi wird, braucht es die Anwesenheit eines Priesters. Und dieser Priester muss von der römischen katholischen Kirche die Priesterweihe empfangen haben, sonst funktioniert die Wandlung nicht. So. Deshalb, nach katholischem Verständnis, ist unser Abendmahl gar kein richtiges Abendmahl. Und deshalb gibt es auch keine Abendmahlsgemeinschaft. Die wird ganz einfach deshalb verweigert, wenn kein von der römisch-katholischen Kirche geweihter Priester die Zeremonie macht. Funktioniert's nicht. Dann esse ich nur Brot und trinke nur Wein. Der andere Pol ist das reine Symbolverständnis. Das Brot ist Brot und es symbolisiert halt den Leib Christi, nicht mehr. Der Wein ist Wein und symbolisiert das Blut Christi. Der Unterschied zu einer normalen Mahlzeit ist lediglich die Erinnerung an das, was Jesus tat. Nur, wenn ich in die Bibel hineinschaue, Jesus sagt weder etwas von einer Verwandlung noch von einem Symbol. Weder noch. Jesus sagt nicht, das wird durch den Priester mein Leib. Und Jesus sagt auch nicht, das symbolisiert mein Leib. Jesus sagt ganz schlicht, das ist mein Leib. Und auf dieses Wort kommt es an. Er, der das sagt, auf ihn kommt es an. Er ist Gastgeber und Gabe zugleich. Das Abendmahl gibt uns jetzt nicht mehr als ein verkündigtes Wort, aber es schenkt uns in einer anderen Form. Deshalb hat Martin Luther das Wort geprägt, das Wortzeichen. Es ist ein Zeichen, zu dem das Wort kommt und so das Wesentliche geschieht. Sichtbares Wort. Gott begegnet uns beim Abendmahl nicht nur über das Hören, sondern eben auch über das Sehen, über das Spüren. Psalm 34, schmecket. Und sehet, wie freundlich der Herr ist. In der Predigt spricht Gott es mir zu, ich starb für dich. Und im Abendmahl vergewissert er mir ganz genau dasselbe. Mein Leib für dich gegeben. Oder man könnte sagen, so war ich persönlich das mir gereichte Brot und den mir gereichten Wein nehme. So wahr gilt mir persönlich dieses Geschehen am Kreuz. Und es soll mir helfen, neben dem Wort meinen Glauben zu vergewissern. Also das Mahl gibt mir dasselbe wie die Predigt, aber auf eine andere Art. Kommen wir zur Frage, für wen ist das Abendmahl denn? Nun, das Abendmahl ist keine missionarische Veranstaltung, zu der jedermann eingeladen wäre. Es ist für die Jünger, für die, die Jesus zum Herrn haben. Wir hatten das vorher schon mal bei der Bezeichnung Herrenmahl. Das heißt nicht, dass das Abendmahl für Sündlose wäre oder für Vollkommene. Sonst wäre die Beteiligung sehr schwach, nehme ich mal an. Im Text heißt es, und das ist nicht umsonst, der Herr Jesus, in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, gab es, brach seinen Jüngern.
Das ist nicht nur Einleitung, das ist hier ganz tiefe theologische Aussage. Jesus feiert das Mahl mit seinen Jüngern und seine Jünger sind Menschen, die an ihrem Herrn schuldig werden, schuldig geworden sind. Jesus feiert mit Menschen, die auf seine Vergebung angewiesen sind. Jesus feiert das Mahl mit Menschen, die ohne ihn verloren sind und die das auch wissen und die ohne Jesus gar nicht leben wollen. Also Menschen, die wissen, ohne Jesus, ohne sein Heil, ohne seine Vergebung gehe ich verloren. Menschen, die wissen, ich brauche ihn, ich brauche einen, der für mich bei Gott eintritt und für mich bittet. Deshalb gehört auch das zum Abendmahl, dass man das sagt, nicht immer in den gleichen Worten, aber so, dass deutlich wird, eingeladen sind Menschen, die wissen, dass sie Jesus brauchen und dass sie Jesus wollen. Und es ist weiterhin ein Mahl für Menschen, die wissen, dass sie unterwegs sind. Das Passa damals war ja auch so, 2. Mose 12, sie sollten es feiern als die, die hinwegeilen, heißt es da. Die Feiernden sollen niemals vergessen, woher sie kommen und auch nicht, wohin sie unterwegs sind. Sie kommen aus der Sklaverei, jetzt nehmen wir es für uns, aus der Sklaverei der Sünde, Gefangene des Teufels, sind erlöst und befreit durch Jesus, aber sie sind noch nicht am Ziel. Sie sind noch unterwegs, sie sind noch auf dem Weg. Und das Abendmahl soll stärken auf dem Weg. Ich hatte das vorhin schon kurz gesagt, Markus 14, als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Jesus weiß, was vor der Tür wartet. In der Kraft des Abendmahls, neu gestärkt durch diese enge Gemeinschaft mit Jesus, können Christen den Lobgesang nach dem Abendmahl anstimmen, auch wenn vor der Tür die Anfechtung und die Not dieser Welt wartet. Sie gehen gestärkt in ihren Alltag. Christen gehen mit Jesus zurück und hinein in ihr alltägliches Leben mit all dem Leid und der Angst und der Not. Und so ist das Abendmahl auch Hoffnungsmahl. Ein Vorgeschmack auf das, was uns einmal im Himmel erwartet. Jesus hat gesagt, ich trinke es jetzt nicht mehr, bis ich es wieder mit euch trinke in meines Vaters Reich. Das sind die Aussichten. Dann wird Jesus an seinen Tisch laden. Jedes Abendmahl heute ist auf der einen Seite Rückblick, jawohl, auf das, was Jesus getan hat, auch für mich getan hat. Und es ist Ausblick zugleich auf das Ziel. Und noch eins, das Abendmahl ist immer auch ein Gemeinschaftsmahl. Dass wir als Gemeinde, also als Leib Christi zusammengehören, das zeigt uns das Mahl sehr deutlich. Wir essen von einem Brot, wir trinken aus einem Kelch, im Moment aus kleinen Kelchle, wir versammeln uns um einen Tisch. Das ist mein Leib. Im Genießen des Leibes Christi werde ich gewiss, dass ich zum Leib Christi gehöre. Und das stärkt eben auch meine Verbundenheit mit diesem Leib Christi, an den ich glaube. Und meine Verbundenheit mit dem Leib Christi, der als Gemeinde Christi mit mir glaubt. Sag's mal so, Jesus starb für mich und für meinen Bruder auch. Und genau das und nicht die Sympathie und nicht die gleichen Überzeugungen und nicht die gleichen Werte, die wir teilen, sondern dass Jesus sowohl für mich als auch für meinen Bruder und für meine Schwester starb, dass wir vor ihm gleich sind, das verbindet uns. Jesus schenkt mir Vergebung, macht Versöhnung möglich und dann weist er mich auf meinen Bruder und meine Schwester. Also Vergebung empfangen von Gott, sie mir zusprechen lassen beim Abendmahl nochmal ganz neu, das tat ich für dich. Ich habe mein Leben als Lamm Gottes für dich gegeben, jetzt gilt das. Du bist mit Gott versöhnt,
Dir ist vergeben um Jesu Willen. Du darfst wieder in deinen Alltag gehen. Das Glauben, annehmen, sich darüber freuen und dem Bruder die Vergebung verweigern, das geht nicht. Das geht nicht. Hierher gehört auch das Wort der Unwürdigkeit aus 1. Korinther 10. Und jetzt, ich sag's mal, aber da muss man das Deutsche richtig hören, unwürdig ist nicht, wer unwürdig ist, sondern unwürdig ist, wer unwürdig ist, mit zwei S. Hier geht es um Lieblosigkeit und die Verachtung des Leibes Christi. Wer den Zusammenhang mal studieren will, der findet das ganz schnell raus. Also unwürdig ist nicht, wer unwürdig ist oder sich so fühlt oder so von sich weiß, sondern wer unwürdig ist. Und da schildert Paulus in Korinth, was da alles da los war und abging. Noch kurz ein paar Fragen. Wer darf austeilen? In der katholischen Kirche nur der geweihte Priester. In den Landeskirchen der Pfarrer oder der von der Kirche beauftragte Laie oder Pastor oder was auch immer. Und dann hat Luther, die Reformation, gesagt, Leute, wir müssen wieder zurück. 1. Petrus 2 zum allgemeinen Priestertum. Es gibt keine spezifische Amtsvollmacht, die ausschließlich Amtsträger berechtigt, geistliche Dienste in der Gemeinde wahrzunehmen oder auszuüben. Wichtig ist nur eine ordentliche Ausübung. Wenn man CA, also Confessio Augustana, dieses Bekenntnis liest, da geht es um den öffentlichen Gottesdienst. Es muss klar sein, wer das ist, der austeilt, wie er von der Gemeinde beauftragt wurde, und es muss ordentlich zugehen. Ich will da gar nicht mehr groß drauf eingehen, aber das ist unser evangelisches Verständnis. Weg von der Ein-Mann-Pastorenkirche und hin zum gemeinsamen Leiten, zum gemeinsamen Stehen vor Gott eines geistlichen Leitungskreises, eines Ältestenkreises, wo auch Älteste diese Verantwortung, wenn sie denn so beauftragt sind, übernehmen können. Dürfen auch Kinder? Meine schlichte Antwort, ja, wenn sie glauben. In Württemberg seit dem Jahr 2000 dürfen auch nicht konfirmierte Kinder am Abendmahl teilnehmen. Voraussetzung, man erklärt ihnen die Bedeutung und das Abendmahl darf dann nicht zur Party ausarten. Da muss man aufpassen. Wenn wir die alten Kirchengeschichte anschauen, da wo Kinder mitgetauft wurden, da wurden sie vermutlich auch mit zum Abendmahl genommen. Augustin im Jahr 400 nach Christus sagt, Kinder sind doch okay. Das Laterankonzil von 1215 sagt ab 7 Jahre. Und später hat man denen gesagt, so mit der Konfirmation, 13, 14. Das sind Regeln, die sich die Kirche gegeben hat, die jede Gemeinde überlegen muss, wie wollen wir es handhaben. Binden wir die Teilnahme am Abendmahl an das Alter oder an den Glauben oder weiß ich, muss sich jede Gemeinde überlegen. Einzelkelch oder Gemeinschaftskelch? Heute weiß man ja viel über Hygiene, über Bazillen und Viren und über die Übertragbarkeit. Und deshalb ist die Konsequenz in vielen, in wirklich in sehr vielen Gemeinden heute der Einzelkelch. Das ist so. Die biblische Tradition kennt die Einzelkelche noch nicht. Das muss ich schon auch sagen. Weil sie auf die Einheit, auf das Zusammengehören Wert legt. Der eine Kelch, der kreist und an dem alle Anteil nehmen, der Gemeinschaftskelch, der zeigt, wir gehören zusammen. Man muss bei den Einzelkelchen vielleicht auch aufpassen, also in Japan war ich nichts anderes gewohnt, das ist durch die amerikanische Kultur so geworden. Aber in unserer jetzt so individualisierten Gesellschaft muss man schon aufpassen, dass auch das Abendmahl mit Einzelkelchen nicht zu dieser Individualisierung beiträgt. Aber da gibt es ganz unterschiedliche Gedanken, auch das Thema der Rücksichtnahme. Auch das gehört dazu, wenn ich nur an Römer 14 und 15 denke. Ich muss auch auf meinen Bruder Rücksicht nehmen und auf meine Schwester. Dazu gehört auch die Frage, nehme ich Wein oder Traubensaft? Auch das, die biblische Tradition, klar, damals war es Wein, mit Wasser vermischt zum Teil. Aber Rücksichtnahme aus Liebe gebietet mir eben manches Mal auch, dass ich statt Alkohol eben einen Traubensaft nehme. Zum Schluss Gottesdienst oder extra Versammlung, wenn ich das richtig verstehe, in 1. Korinther 11, wo wir den ältesten Text über Abendmahl haben, ist eindeutig klar, das Abendmahl gehört in den Gottesdienst. Das ist nichts extra. Ich habe das gestern Abend ja schon mal erklärt. Es gibt viele verschiedene Anlässe für Gottesdienste. Die Taufe, die Trauung, die Segnung, die Beerdigung, weiß ich was. Aber immer im Rahmen eines Gottesdienstes. So war es zur Zeit des Neuen Testamentes und so, finde ich, wollen wir das auch handhaben. So machen wir es. Und ja, auch in Zukunft werden wir uns bei diesen Einzelfragen immer wieder orientieren wollen an dem, wo gibt das Wort Gottes klare Hinweise? Was ist eindeutig? Also ich könnte jetzt nicht mit Seitenwürsteln und Kartoffelsalat Abendmahl feiern. Das ist eindeutig. Aber es gibt Dinge, wo man überlegen kann, nehme ich auf gewisse Gemeindeglieder Rücksicht, damit sie auch am Abendmahl teilnehmen können. So, das muss jede Gemeinde für sich im Licht der Bibel prüfen und entscheiden. Ich bete. Vater im Himmel, ich finde, das ist ein ganz großes Geschenk für Menschen, die unterwegs sind, die du auf den Weg des Glaubens gerufen hast und die noch nicht am Ziel sind, die unterwegs durch sehr unterschiedliche Zeiten gehen. Angefochten, herausgefordert, riesige Freudenzeiten. Wir brauchen auf diesem Weg, wir brauchen so eine Stärkung, das hast du gewusst. Und hast uns das Abendmahl geschenkt. Und so wollen wir es auch feiern. Im Gedenken an das, was du für uns getan hast. Und in der Freude darauf, dass wir es einmal sichtbar mit dir feiern dürfen. Und dass wir heute auf dem Weg des Glaubens, mit all den Anfechtungen, mit all den Versuchungen, mit all dem Hinfallen und wieder aufstehen, dass es uns heute zur Stärkung werden darf, uns Mut macht, uns wieder in der Gewissheit stärkt und dennoch gehören wir zu Jesus. So wollen wir es feiern und darauf leg du deinen Segen. Amen. So, ich bedanke mich fürs Kommen, wünsche einen guten Nachhauseweg. Das waren jetzt drei völlig unterschiedliche Themen. Manches zum Nachdenken, zum Überlegen und auch als Herausforderung für Gemeindeleitung. Ich wünsche einen guten Nachhauseweg und freue mich, die meisten sehen wir dann am Sonntag wieder.